unser Retter. Ich lade euch ein, aufzustehen, und ich möchte einen Text lesen, passend zu diesem Palmsonntag, in dem wir feiern, dass Jesus Christus in Jerusalem einzog. In ihm erfüllten sich alle Prophezeiungen, die im Alten Testament gesagt wurden. In ihm offenbarte sich Gott persönlich in menschlicher Form, und nun ist er auf seinem letzten irdischen Weg zum Kreuz. Voller Triumph, voller Sicherheit, weil er Gottes Wille erfüllte, ohne Angst vor dem Tod. Aber in der gesamten Szene, die wir hier lesen werden, scheint, dass nur er wusste, was auf ihn zukommt. Dreimal hat er gesagt, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie kannten die Szene, nur Jesus, was auf ihn wartete. Und wir lesen gemeinsam das Johannesevangelium, Kapitel 12, beginnen mit Vers 12 bis 25. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem kam, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus, ihm entgegen: Hosea, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Er hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Föhn. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch als sie verherrlicht war, hatten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten aufweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er diese Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen und während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und sprach: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Amen. Nehmt bitte die Plätze wieder ein. Jesus Christus ist der Messias. Jesus ist der Messias. Das ist Tatsache. Und auch wenn es die Menschen nicht gesagt hätten, der Staub und die Steine von Jerusalem hätten es bezeugt, dass Jesus Christus der Messias ist. Die Sache ist oft so, dass wir unsere Vorstellung haben, wie Dinge sind. Und wer hat das nicht erlebt, vielleicht Kinder fantasieren mehr als Erwachsene, dass irgendetwas auf uns zukam, eine Reise oder ein Erlebnis oder ein Geschenk oder was auch immer, und wir haben uns reg vorgestellt, wie das sein wird. Wie wird das sein? Wie wird das sein, was ich bekomme, das ich erleben werde? Und wir stellen uns oft Sachen so farbenfroh vor und so genau, dass wir selber anfangen, daran zu glauben. Und dann, wenn wir die Sache gesehen haben oder die Situation eingetroffen ist, es total anders war und oft enttäuschend. Nun, wir legen uns und setzen uns diesen Griechen nahe und sagen, wir möchten heute Abend Jesus sehen. Und wir möchten Jesus Christus sehen. Nur die Frage ist bei diesem Einzug nach Jerusalem und für uns heute Abend, welches Bild haben wir von Jesus? Wir wollen gerne Jesus sehen, sagten die Griechen, und auch wir möchten gerne Jesus sehen. Nur meine Frage ist, welchen Jesus möchtest du sehen? Wie ist deine Vorstellung von Jesus Christus? Welches Bild hast du vom Messias? Und in dieser Geschichte, wo Jesus nach Jerusalem kommt, sehen wir Menschen, die einen denselben Jesus sehen, aber unterschiedliche Vorstellungen über ihn haben. Und je nachdem, wie deine Vorstellung, wie dein Bild, wie deine Erwartung über den Messias ist, wird auch dein Leben sein, wird auch deine Einstellung sein und wird auch das Ziel sein, wo du ankommen wirst. Wir möchten uns einige Personen anschauen, einige Personengruppen und ihre Vorstellung über den Messias. Und wir möchten uns heute Abend wiederfinden, ob wir nicht auch vielleicht in einer oder der anderen Kategorie sind, die eine Vorstellung haben über Jesus, die nicht der Wahrhaftigen entsprochen hat. Da möchten wir uns heute Abend von Jesus Christus leiten lassen, ihn so sein zu lassen, wie er ist. Die erste Vorstellung, die die Menschen an diesem Palmsonntag, sagen wir es einmal so, über Jesus hatten, war Messias, der Wunschbrunnen. Die Jünger und auch die Menschenmenge sahen in Messias einen Wunschbrunnen. Wisst ihr, was ein Wunschbrunnen ist? Viele Menschen werfen Münzen in einen Brunnen hinein und den berühmtesten Wunschbrunnen gibt es in Rom. Und die Menschen glauben, dass dass Brunnen diese Möglichkeit, diese Eigenschaft haben, dass sie Wünsche in Erfüllung bringen. Und die Menschen werfen eine Münze hinein, entweder als Dank, dass ein Wunsch erfüllt wurde, beziehungsweise mit der Bitte, dass der Wunsch erfüllt wird. Natürlich sind das nur Märchen. Aber wir haben oft dieses Bild über Jesus, dass Jesus unser Wunschbrunnen ist, der uns genau das erfüllt, was wir uns in den Kopf setzen, was wir uns wünschen und der genau dem entspricht, was wir von ihm haben wollen. Nun, die Jünger und die Menge, sie hatten diese Vorstellung über Jesus. Sie hatten ein gewisses Bild über Jesus. Und als sie Hosianna, Hosianna riefen, müssen wir verstehen, was sie im Hinterkopf hatten. Hosianna ist die griechische Übersetzung von dem hebräischen Ruf, der sagt, hilf doch, Herr. Sie riefen zu Jesus, hilf doch, Herr. Und als sie dieses Hilf doch, Herr, riefen, dachten sie wahrscheinlich an die Prophezeiung, die in Zacharias Kapitel 9, Vers 9 war, wo steht, Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalems, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf seinem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem, und den Kriegsbogen soll zerbrochen werden und er wird den Völkern Frieden gebieten. Sie dachten, Hosianna, hilf doch her. Da kommt ja der König, der ein für alle Mal Schluss mit den Römern machen wird. Hier kommt der Herr, der uns helfen wird, dass wir wieder in unserer eigenen Macht sind, dass die Römer hinausgestoßen werden, dass Jerusalem wieder wie zur Zeit Salomos zur Macht kommt und er wird König sein. Und die Jünger werden wahrscheinlich Minister sein. Sie wollten zur Linken und zur Rechten Jesus sitzen. Sie dachten, jetzt springt auch für uns etwas raus. Wir werden politisch wieder Macht bekommen. Es wird wirtschaftlich in die Höhe gehen, weil wir keine Steuern mehr an die Römer zahlen werden. Wir werden wieder einen Namen haben, eine Position haben, eine Ehre haben. Doch das war nicht so. Jesus kam nicht, um die Römer hinauszustoßen. Jesus kam nicht, um Krieg den Römern anzustiften und selber im Palast des Herodes ihn hinauszustoßen, selber König zu werden und dann ein neues politisches Israel aufzubauen. Sein Kampf war in einer total anderen Dimension, in der spirituellen. Aber ist es nicht oft so auch mit uns, dass wir eine Vorstellung über Jesus haben, dass er unser Wunschbrunnen ist? Oh, er wird das und das machen. Warum? Weil ich es mir so sehr wünsche. Aber er hätte doch das gesagt und du kennst ihn aus der Bibel anders. Nein, wir haben diesen Wunsch. Und es war umsonst, dass Jesus den Jüngern dreimal gesagt hat, dass er nach Jerusalem geht, leiden wird und sterben wird und auferstehen wird, weil sie haben es nicht kapiert, weil ihr Wunschdenken zog über die Realität drüber. Und so oft tun wir dasselbe auch in unserem geistlichen Leben, dass wir unsere Vorstellung über Jesus auf ihn raufprojizieren und glauben, dass Jesus so sein muss, wie ich es will oder das tun wird, was ich mir vorstelle. Das ist eine große Gefahr, weil Jesus wird sich niemals uns Menschen beugen und anpassen, damit er das wird, was wir sein wollen, was wir wollen, dass er ist. Sondern er wird der bleiben, der er ist. Die Konsequenz dieser Einstellung ist, dass diese Menschen, die so in Jesus einen Wunschbrunnen sehen, sie sind veränderlich, sie sind beeinflussbar und sie sind immer von Gott enttäuscht. Schaut euch die Menge an, die an diesem Tag Hosianna rief. Es vergehen Tage vielleicht nur Stunden, und dieselbe Menge ruft, kreuziget ihn, kreuzigt ihn. Wankelmütig, instabil, veränderlich, beeinflussbar. Die Priester sagen ihnen, Barnabas soll freikommen, Jesus soll der Stadt gesehen. Und sie rufen das raus. Es wird Ping-Pong gespielt mit ihnen, weil sie hatten ein Wunschdenken und sie sahen Jesus nicht so, wie er ist. Auf dem Weg mit den zwei Jüngern erscheint Jesus Christus auf dem Weg nach Emmaus und sie erkennen ihn nicht. Und hier steht etwas Interessantes, Vers 21 aus Lukas 24. Wir aber hofften, er sei der, welcher Israel erlösen sollte. Ja, bei alledem ist heute schon der dritte Tag, seit dieses geschehen ist. Sie waren so enttäuscht, dass Jesus neben ihnen geht und sie erzählen ihm ihre Enttäuschung und erkennen ihn nicht. Wir glaubten, er sei der. Sie ließen nicht Jesus sein, der ist. Wir glaubten, er sei der und wir haben das erhofft die ganze Zeit von ihm. Ist das nicht so oft bei uns? Ist Jesus dein Wunschbrunnen und du wartest die ganze Zeit, dass Jesus dir nachkommt, deinen Vorstellungen, deinen Erwartungen. Da möchte ich heute Abend sagen, gemeinsam mit den Jüngern und dieser Menge, lass Jesus dort stehen, wo er ist. Geh runter von deinen Vorstellungen. Geh zur Realität, geh zur Bibel. Geh zur Heiligen Schrift in der Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und lass ihn das sein, was er ist. Für die Pharisäer war Jesus Christus der Dorn im Auge. Er war der Dorn im Auge. Sie konnten die Wahrhaftigkeit Jesu und seiner Werke nicht verneinen. Seinen Worten konnten sie nicht widerstehen. Seine Wunder und Zeichen konnten sie nicht verneinen. Aber sie konnten ihn nicht ausstehen. Sie konnten ihn nicht schlucken. Und seine Ansprüche als König störten und reizten ihn enorm. Und wenn wir im Matthäus-Evangelium denselben Text lesen über den Einzug in Jerusalem, lesen wir in Kapitel 21, dass er nach Jerusalem kam und gleich in das Haus seines Vaters, in den Tempel ging und er fing an, Ordnung zu machen. Die Tische umzuwerfen, das Geld umzuschmeißen, und die Leute zurechtzuweisen, dass das Haus seines Vaters nicht eine Räuberhöhle ist, wo man sich bereichert und Schätze versteckt und ansammelt im Versteck, sondern ist ein Betshaus für alle Nationen. Oh, das hat denen nicht gefallen. Das hat denen überhaupt nicht gefallen. Aber wenn Jesus, der König, in sein Haus kommt, dann macht er Ordnung, so wie er es möchte. Für die Pharisäer war das ein Dorn im Auge. Und für viele Menschen, die sich heute Christen nennen, ist Jesus Christus, obwohl sie sehen, dass sein Wort die Wahrheit ist, obwohl sie sehen, dass sein Weg zu Gott führt und nur er alleine zu Gott führt, gefällt es ihnen nicht. Und in vielen Leben von uns, von denen, die heute hier sind, jung und alt, führen wir Machtkämpfe mit Jesus Christus. Und so wie gesagt wurde von Egizio, wir gehen nicht den Weg der Sünde, weil wir wissen, dass es Konsequenzen gibt, aber wir gehen auch nicht den Weg der Wahrheit, weil er uns nicht gefällt. Wir gehen nicht bis in den Selbstmord hinein, weil wir wissen, dass es Konsequenzen gibt, aber wir tun auch nicht Buße, weil es uns nicht gefällt. Und Jesus bleibt ein Dorn in unserem Auge. Wie viele von uns haben nicht oft gesagt, oh, wenn ich nicht Christ wäre und wenn ich nicht wüsste, dass Gott mich bestrafen wird, dann würde ich so leben wie die anderen. Dann würde ich mir das so erlauben. Dann würde ich diese Illegalität, diese Sünde tun. Es würde so gut schmecken, ich würde so frei sein. Und das zeigt eigentlich, dass in meinem und in deinem Leben Jesus Christus nicht Herr ist. Und er ist da. Und du singst seine Lieder. Und du liest sein Wort. Aber er ist ein Dorn in deinem Auge, eine Konkurrenz zu deinem Willen. Weil ich und du, wir müssen vor Jesus total kapitulieren. Ein Christ wird todunglücklich sein, solange Jesus Christus nicht 100% seines Herzens hat und dort herrscht. Sonst wird immer Schmerz sein, Freudlosigkeit, Leere und Wankelmut auf dem Weg. Alle werden sich freuen. Menschen werden sich bekehren, du wirst taufen sehen, wo Menschen mit Tränen in den Augen sagen, ich habe das Leben gefunden, und du wirst stehen und sagen, oh, es ist 11:55. Du wirst Menschen sehen, die kommen aus der Welt, aus Prostitution, aus Homosexualität, aus Drogenkonsum, sie bekehren sich und du sagst, oh, was macht der denn hier? Alle werden sich freuen, du wirst stinksauer sein und du wirst keine Freude haben. Weil nur die, die Jesus Christus als Herrn haben und total kapituliert haben, freuen sich über seine Herrschaft. Die anderen führen Konkurrenzkämpfe, versuchen Gebiete zurückzuerobern, versuchen mit Gott zu verhandeln. Gott, wie weit kann ich gehen, damit ich Spaß habe, aber dich auch nicht kränke? Aber diese Einstellung wird niemals Freude bringen. Niemals. Es wird nur sauer, bitter und schmerzhaft sein. Nur ein Herz, das Jesus Herrschaft zur Gänze gibt, kann sich über seine Gebote und über die Gemeinschaft mit ihm freuen. Die Pharisäer sahen Wunder, die Pharisäer hörten Jesus, die Pharisäer sahen andere Leute, die sich freuen, aber sie hatten keine Freude und keinen Teil an Jesu Herrschaft. Lass nicht Jesus den Dorn in deinem Auge sein. Lass Jesus Herrschaft einnehmen. Und heute Abend überprüfe ich mich und schaue, wo sind die Gebiete in meinem Leben, wo ich noch nicht kapituliert habe? Wisst ihr, einen toten Menschen kannst du auspeitschen und schlagen, so viel du willst. Er spürt nichts. Wenn mir etwas noch wehtut von dem, was Gott von mir möchte, dann bedeutet das, dass mein Fleisch noch lebt und ich noch nicht ganz gekreuzigt bin. Und ich möchte zum letzten Gedanken übergehen, über die Perspektive, die Jesus hatte. Die einzige richtige Perspektive an dem Tag. Und zwar, er sah sich als Messias. Nicht den Wunschbrunnen, nicht den Dorn im Auge, sondern er sah sich als Messias, den Gekreuzigten. Bewahre dich Gott, dass dir sowas geschieht, sagte Petrus, als er von ihm hörte, dass er gekreuzigt wird. Er konnte einen gekreuzigten Messias nicht akzeptieren, aber das war der wahre Messias, über den die Bibel gesprochen hatte. Wir möchten gerne Jesus sehen, sagten die Griechen. Und Jesus gab ihnen die Antwort und sagte, was er für ein Messias ist. Und er sagte, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Er kam nicht auf einem Pferd, glorreich und herrlich, er kam auf einem Esel, demütig. Sein Thron war das Kreuz. Seine Krone war aus Dornen. Sein Zepter waren Nägeln. Sein Königskelch war ein Schwamm mit bitterer Galle. Aber die Herrlichkeit kann nicht umfassen und den Sieg, den er gebracht hat, hat er für die gesamte Menschheit gebracht. Er vergab den Jüngern, weil sie wussten nicht, was sie tun, was sie sagten. Er vergab den Römern, er vergab den Pharisäern, er öffnete die Tür für alle Menschen, auch für dich und für mich heute, damit alle, die Jesus Christus als den Messias akzeptieren, als den Gekreuzigten, das ewige Leben haben. Er deklarierte nicht den Römern den Krieg, sondern dem Teufel. Er kam nicht über ein Imperium, über ein politisches System zu dominieren, sondern er kam, um die Sünde zu besiegen. In ihm haben wir den Sieg über die Finsternis und dürfen Kinder Gottes werden. In ihm dürfen wir frei sein von der Dominanz der Sünde. Und die größte Dunkelheit ist nicht in der Welt. Das größte Durcheinander ist nicht in der Welt. Die schwersten Ketten und die schwersten Foltermethoden sind nicht in der Welt, sondern in deinem und in meinem Herzen. Dort herrscht die größte Finsternis. Und wenn das nächste Mal dich fragst oder der Gedanke kommt, was ist mit dem Bösen in der Welt, was da draußen geschieht? Was ist mit dem Bösen, das geschieht in Schweden? Frag dich zuerst, wie schaut das aus mit dem Bösen in deinem Herzen und in meinem Herzen? Und glaube, dass Jesus Christus dort anfängt, den Sieg zu bringen und die Veränderung zu bringen. Wenn wir gemeinsam mit ihm sterben, weil der Ruf eines gekreuzigten Messias ist der Ruf eines gekreuzigten Jüngers. Wenn der gekreuzigte Messias die Versöhnung mit Gott bringt, wenn der gekreuzigte Messias die Vergebung der Sünden bringt, dann bringt ein gekreuzigter Messias auch die Einladung, dass du und ich uns auch kreuzigen lassen, gegenüber der Sünde, der Ideologie und der Vorstellung der Welt sterben und ein neues Leben beginnen. Das ist die Einladung, die wir heute Abend bekommen von ihm. Unsere Vorstellung zu korrigieren, unsere Augen auf ihn zu richten und zu sehen, dass der Weg zum Sieg nicht beim Kreuz vorbeigeht. Es war für Jesus unmöglich und es ist für dich und für mich unmöglich, ein siegreiches Leben zu haben, das im Reich Gottes enden wird, ohne beim Kreuz vorbeizugehen. Heute kommt Jesus Christus wieder vorbei. Und die Menschen haben verschiedene Vorstellungen und Erwartungen von ihm. Ich lade dich an, heute Abend mit mir gemeinsam unser Blickwinkel, unser Bild über Jesus zu korrigieren und zu demütigen und Leid und Schmerz, Buße und Umkehr als Weg zu Gott zu sehen. Die schmerzhaft sind. Wir fragen uns so oft, warum geschehen Sachen? Die Sachen, die geschehen, die Sachen, die wir erleben werden, werden uns aus der Bahn schleudern, werden uns den Glauben zerrütten, werden unser Vertrauen zu Gott brechen und werden uns enttäuschen, wenn wir ein falsches Bild über Jesus und über die Nachfolge Jesu haben werden. Wenn wir ein korrektes Bild über Jesus haben, werden wir den Weg kennen, werden wir die Wahrheit erkennen und werden bis in Ewigkeit das Leben haben. Der Herr möge uns alles segnen. Amen.